Wir würden auch wieder wie im vorangegangenen Panel die Diskussion nach den beiden Vorträgen machen. Und ich würde jetzt direkt überleiten zu Martin Kirsch, der auch schon länger bei der IMI Beirat ist und uns ab nächstem Jahr auch im Büro dauerhaft beehren wird. Martin beschäftigt sich schon länger mit der Militarisierung der Polizei und jetzt zurzeit insbesondere mit dem Rüstungsmarkt im Bereich Polizei.
Ja, hallo. Mikro an, ja, wunderbar. Wir fangen gleich an mit dem ersten Bild, wo dieser Rüstungsmarkt Polizei vielleicht schon ganz sichtbar wird. Oben sitzt der nette Herr am Messestand mit der bunten Polizeiweste, wie man sie vielleicht aus der Verkehrspolizei kennt. Und wenn man dann aber unter den Tisch guckt, sieht man, was er dann noch gerne verkaufen würde. Und ich könnte jetzt, wenn ich es könnte, gleich an Mari anschließen, weil auch im Polizeibereich jede Menge Digitalisierung und im Cyberbereich stattfindet. Wir fokussieren uns aber heute eher sozusagen auf die militärische Hardware, die im Polizeibereich gerade wieder vermehrt Einzug erhält. Genau, erstmal vorweg, die Polizei in Bezug auf den Rüstungsmarkt ist ein deutlich diffuserer Markt als die Bundeswehr. Bei der Bundeswehr gibt es ein Ministerium, eine Behörde, einen Plan im Bundeshaushalt. Für die Polizei sind es 19 Polizeibehörden in Deutschland, die Bund und Länder kreuz und quer aufgeteilt sind. Und insgesamt gibt es in den letzten Jahren da eine deutlich geringere kritische Aufmerksamkeit, das heißt irgendwie an stabile Zahlen und vernünftige Detailinfos dran zu kommen, ist auch da verdammt wackelig oft. Und wir versuchen das jetzt aber mal. Kurz vorweg, das ist nicht alles völlig neu mit dieser paramilitärischen Ausrichtung von Polizei. Das sind Bilder vom Bundesgrenzschutz aus den 50er und 60er Jahren. Das heißt, es gab ab 50, 51 mit dem Bundesgrenzschutz und den damaligen Bereitschaftspolizeien größere Kontingente von paramilitärischen Truppenpolizeien in der BRD, die auch noch vor der Bundeswehr, die ja erst dann in der Mitte der 50er Jahre gegründet wurde, schon Abnehmer für die sich wieder neuordnende deutsche Rüstungsindustrie waren und quasi auf dem Level von einer leichten Infanterie ausgerüstet waren, aber jetzt nicht in historische Details. Der Prototyp für Polizeimilitarisierung sozusagen in der deutschen Debatte ist meistens die Militarisierung der Polizei in den USA. Die läuft in der aktuellen Form seit den 90ern, seit dem Ende des Kalten Krieges. Dass überschüssiges Militärgerät über Regierungsprogramme an die lokalen Polizeibehörden weitergegeben wird und hat unter dem aktuellen Titel Programm 1033 einen besonderen Aufschwung gehabt, jetzt nochmal zum Ende der Kampfeinsätze im Irak und in Afghanistan. Da sind dann auf einmal diese Radpanzergeräte, die hier zuhauf auf diesem Parkplatz rumstehen, zu Tausenden übrig und werden an lokale Polizeibehörden ausgegeben, genauso wie Schnellfeuerwaffen und militärische Schutzausrüstung für die einzelnen Soldaten oder dann Polizisten. Das führt dann zu sowas, dass eine lokale Polizeibehörde in Ohio auf einmal mit so einem Radpanzer, der vorher in Afghanistan oder im Irak rumgefahren ist, und mit der entsprechenden paramilitärischen Ausrüstung da rumläuft. Genau, das Ganze läuft aber sozusagen, das Militär hat Material über und das Ganze wird an die Polizeibehörden weitergereicht. In Deutschland funktioniert das so nicht, weil die Bundeswehr dann doch mit kleineren Mitteln arbeitet als die US-Armee und ganz so viel Material auf einem halbwegs modernen Stand dann nicht in Massen über hat. Und für die Aufrüstung der Polizei in Deutschland ist aktuell in der Debatte immer das Schlüsseljahr 2015. Die Anschläge in Paris auf Charlie Hebdo, das Satiremagazin und einen jüdischen Supermarkt, die in der Debatte eine enorme Terrorhysterie verbreitet haben und dann so Aussagen kamen wie Paris kann überall sein und vom damaligen Leiter der Innenministerkonferenz, Roger Lewenz, das Zitat, wir müssen für Waffengleichheit sorgen. Also oben links auf dem Bild zu sehen, Menschen, die mit militärischen Schusswaffen und militärischer Schutzausrüstung in einer europäischen Innenstadt agieren, sind das Level, an das sich die Polizei sozusagen anpassen will, und die Kalaschnikow als deren Tatwaffe ist sozusagen der Maßstab, an dem sich orientiert werden soll. Es hat eine enorme Aufrüstungsdynamik in Gang gesetzt, es hat enorm viel Geld freigemacht in kürzesten Zeiträumen, und die folgenden Anschläge in den nächsten beiden Jahren, vor allem dann auch der in Berlin, haben das Ganze nochmal beschleunigt. Und auch die Bundesländer, die vorher eher skeptisch waren, dieser Aufrüstungsstrategie zu folgen, da auch mit reingeschleift und in den Grundlagen der Polizeistrategie Dinge verändert. Dass zum Beispiel gerade unter dem Titel lebensbedrohliche Einsatzlagen eine Art paramilitärische 10-Tage-Mini-Grundausbildung für die allermeisten Polizistinnen und Polizisten in Deutschland aktuell stattfindet. Genau, dafür brauchen sie auch das entsprechende Gerät. Und was aber ganz wichtig ist, 2015 ist meiner Meinung nach nicht der Anfang, sondern der Katalysator dieser Entwicklung, der die Argumente und dann auch das nötige Geld geliefert hat. Und die Ursprünge sind aber vorher, aber ganz kurz, was ist da 2015 dann tatsächlich passiert? Das ist das Budget von der Bundespolizei. Da sind leider die neuesten Zahlen noch nicht dabei, aber das kommt dann Stück für Stück. Genau, spannend zu beobachten, ab 2015 geht das Budget an sich massiv hoch und ist in dem Zeitraum von diesen 6 Jahren um 43,5% gestiegen. Und der entscheidende Teil ist aber, das Personal, das Budget fürs Personal steigt immer noch nicht gering, aber im relativ kleinen Prozentsatz. Der größte Steigerung ist bei den Investitionen. Also die werden mehr als verdoppelt in diesem Zeitraum von 164 auf 382 Millionen Euro. Das heißt, auch im Polizeibereich wird auf Hardware gesetzt. Das sind dann nicht alles gleich Rüstungsgüter, aber auch zum Beispiel ein neues Trainingszentrum zu bauen, schlägt da durchaus in diese Aufrüstungskerbe. Das sind alles deutlich kleinere Summen als beim Militär, wo es dann schnell um so Großprojekte geht, über die wir heute Abend dann auch noch mal mehr hören, wo dann so ein, oder im ersten Vortrag auch schon gehört haben, wo dann so ein Flugzeug oder so ein Kampfpanzer schnell mal alleine Milliarden verschlingt. So Projekte gibt es vereinzelt bei der Polizei. Zum Beispiel schafft die Bundespolizei gerade 3 Einsatzschiffe an, die quasi militärischen Korvetten ähnlich kommen. Da sind dann mal 180 Millionen für dieses eine Projekt drin. Sonst ist es aber eher alles in kleineren Häppchen. Und aber im Bereich der Waffen und der Ausrüstung auch nicht zu vernachlässigen, weil die Summe sozusagen das Spiel macht bei rund 300.000 Polizeibediensteten und 180.000 Soldaten, kann man sich das ungefähr zusammenreimen, dass wenn wir da zu einer Vollausrüstung der Polizei kommen würden, dass da durchaus was umgesetzt wird. Die konkreten Aufrüstungsvorhaben genau, von 2015 bis 2017, da hat sich mal die Zeit hintergeklemmt und da versucht, genauere Zahlen zu bekommen. Das sind jetzt nur 12 Bundesländer, die da überhaupt aufgelistet werden. Die haben in diesen 2 Jahren 210 Millionen in Waffen und Ausrüstung gesteckt. Da kommen noch 20 bis 30 Millionen für die weiteren 4 Bundesländer geschätzt dazu. Und die Gewerkschaft der Polizei für den Bereich Bundespolizei hat 2015 gefordert, dass 233 Millionen allein für die Bundespolizei in diese Aufrüstungsmaßnahmen gesteckt werden sollen. Ich würde das Ganze aber nochmal zu einem anderen Zeitpunkt anfangen, nicht 2015, sondern auf 2002 gucken. Da sind 2 Ereignisse für die Polizei zentral gewesen. Es gab 2 Amokläufe, einmal in Freising in Bayern und in Erfurt, Und vor allem dieser Amoklauf in Erfurt hat zu einer massiven Debatte um die Veränderung der Polizeitaktik im Umgang mit bewaffneten Täterinnen und Tätern geführt und bis jetzt sozusagen eine Dynamik in Gang gesetzt, die Polizeistrategie in diesem Bezug umzubauen. Und das zweite Ereignis ist, 2001 sind die ersten Vorabkommandos der Bundeswehr nach Afghanistan gestartet und 2002 hat aber eigentlich der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr richtig angefangen und in dem Schatten dieses Bundeswehreinsatzes aber auch ein Einsatz der Polizei in Afghanistan. Als German Police Project Team war Deutschland am Anfang als führende Nation für den Polizeiaufbau in Afghanistan gedacht, das ist dann hinterher noch ein bisschen geknickt. Aber da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Auf jeden Fall sind seitdem deutsche Polizisten in Afghanistan im Einsatz. Hier haben wir einen Bundeswehrsoldaten und hier daneben einen deutschen Polizisten, in dem Fall aus Baden-Württemberg. Wenn man sich die anguckt, wie die ausgerüstet sind, dann gleicht sich das ungefähr. Und das ist ungefähr der Maßstab, in dem Polizisten und Polizistinnen, die in Afghanistan unterwegs waren, wenn sie denn mal ihre Feldlager verlassen haben, da unterwegs waren. Also in der individuellen Ausrüstung und Bewaffnung ähnlich wie die Soldaten bewaffnet. Und diese Polizistinnen und Polizisten kehren dann nach diesem Afghanistan-Einsatz, kriegen sie noch einen kurzen Urlaub, um sich zu erholen und kehren dann aber auf ihre Dienststellen in Deutschland, wo auch immer sie dann hergekommen sind, zurück und bringen aber das entsprechende Training und die Erfahrung aus Afghanistan im Gepäck mit. Und so ist es auch ganz logisch, dass 2015 die Forderungen der Gewerkschaft der Polizei explizit beinhalten, dass Waffen und Fahrzeuge wie in den Auslandseinsätzen der Polizei angeschafft werden sollen. Also das ist der Maßstab. Für die Amokläufe hat es eine grundlegende Verschiebung gegeben, eben seit Anfang der 2000er und einer Häufung von Amokläufen in dieser Zeit. Das ist einmal eine offensivere Strategie, also dass die einzelnen Streifenpolizistinnen und Streifenpolizisten beim Amoklauf nicht mehr weiträumig absperren und auf polizeiliche Spezialeinheiten warten sollen, sondern dass sie selber in die Lage versetzt werden sollen, offensiv gegen bewaffnete Täter zu agieren. Also den einzelnen Polizisten im alltäglichen Streifendienst in offensivere, ansatzweise paramilitärische Rolle für diese Einsätze zu drängen und dementsprechend auch die Ausrüstung weiterzuentwickeln. Da gab es verschiedene Kooperationen von der Polizei mit entsprechenden Unternehmen. Vorreiter waren da unter anderem Baden-Württemberg. Da sieht man so ein Anti-Amok-Paket für Streifenpolizisten hier in dem Bild, was gemeinsam mit Rüstungsunternehmen entwickelt wurde. Und in Schleswig-Holstein wurden zum Beispiel kugelsichere Schilde entwickelt, auch mit einem Rüstungsunternehmen, auf das ich gleich nochmal komme, die dann in die Streifenwagen gepackt werden sollten. Für die Bundeswehr und sozusagen angeschlossen auch die Polizei war der Afghanistan-Krieg, hat eine enorme Verschiebung in Gang gesetzt, eine Transformation des Heeres und auch die Rüstungsindustrie hat sich da entsprechend dran orientiert, zum Beispiel für gepanzerte Fahrzeuge, die gleich noch eine größere Rolle spielen werden, sind die permanent parallel zum Einsatz entwickelt worden und teilweise, wenn es Unfälle oder eine Detonation an einem Fahrzeug gab, sind die Techniker von Krauss-Maffei-Wegmann und Daimler dann nach Afghanistan gefahren, um sich unmittelbar vor Ort diese Fahrzeuge anzugucken und entsprechend damit weiterzuentwickeln. Da sind dann zum Beispiel so Projekte rausgekommen von der Bundeswehr wie die geschützten Führungs- und Funktionsfahrzeuge. Also zwischen 2000 und 2008 wurden neue Fahrzeuge eingeführt, wo die Bundeswehr vorher in einem Kalten Kriegsszenario für hinter der Front ungeschützte Fahrzeuge eingesetzt hat, war klar, im Kosovo, in Afghanistan funktioniert das so nicht mehr. Und sie haben quasi die ganze Flotte der sonst ungeschützten Fahrzeuge in einer gegen Minen und Hinterhalte mit Schusswaffen gepanzerte Version überführt und die in Massen neu eingekauft. Und der einzelne Soldat wurde komplett umgebaut. dieser Infanterist der Zukunft als Projekt in den 2000ern angefangen und gerade sozusagen in der Umsetzung, der schließt eigentlich ein bisschen mehr an Mari an, also wie viel Sensoren kriegt man an so einen Soldaten dran und wie werden die alle vernetzt. Teil des Projekts war aber auch sowohl die Schusswaffen als auch die Anbauteile an die Schusswaffen und die persönliche Schutzausrüstung auszustatten. Und das ist dann gleich genau unser Link zum Polizeimarkt. Das sind nämlich genau die drei Bereiche, in denen gerade massiv Geld reinfließt. Das sind einmal eine Aufrüstung und Modernisierung der Schusswaffen der Polizei, eine Schutzausrüstung ballistischer Art, die eigentlich der von Soldaten ähnlich kommt, und die Anschaffung von neuen gepanzerten Fahrzeugen. Da laufen aktuell Beschaffungen für diese gepanzerten Fahrzeuge. Da sagt zum Beispiel der nette Projektleiter von Rheinmetall, die Fahrzeuge, die die Polizei hat, sind jetzt langsam 30 Jahre alt und müssen einfach erneuert werden. Leider haben wir auch ein gesteigertes Bedrohungsszenario. Die alten Fahrzeuge kamen von Thyssen, von den Bereitschaftspolizeien, von der Bundespolizei. Dieser Bereich von Thyssen wurde von Rheinmetall aufgekauft. Die haben die Produktion von diesen Fahrzeugen beendet, damit auch die Ersatzteilproduktion. Die alten Fahrzeuge funktionieren nicht mehr und jetzt hat Rheinmetall rein zufällig ein neues Produkt, was hier auf diesem Bild beworben wird, um diese Fahrzeuge zu ersetzen. Rheinmetall träumt davon, 200 gepanzerte Fahrzeuge an deutsche Polizeien zu verkaufen und mit diesem ersten Schritt auf dem Heimatmarkt dann auch die Basis für Exporte davon anzugehen. Es wiederholen sich die Bilder für den geschulten Blick. Aktuell schafft die Bundespolizei, diese Fahrzeuge hier oben links an. Das ist eine militarisierte Variante von einer Daimler G-Klasse, die von Armored Car Systems bei Augsburg dann militärisch ausgestattet wird, also mit Minenschutz und Panzerung. Die genauen Zahlen sind nicht bekannt. Schätzungsweise um die 20 werden da gerade von der Bundespolizei beschafft. Die sollen an deutschen Verkehrsflughäfen eingesetzt werden, für die neu gegründete Spezialeinheit nach 2015 gegründet, die sogenannte BFE Plus. Und in der ähnlichen Kategorie, in der Bundeswehr sozusagen dann die eine Stufe drüber, wurden bereits für den Afghanistan-Einsatz 2011 schon 10 Fahrzeuge von General Dynamics European Land Systems, die sogenannte Eagle, angeschafft, auf dem unteren Bild hier zu sehen. Die sind 2015 aus Afghanistan zurückgekommen, werden jetzt auch an den Verkehrsflughafen als Ersatz für die alten gepanzerten Fahrzeuge eingesetzt, sind hier auf dem Bild aber in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof bei den G20-Protesten zu sehen. Und wären diese Fahrzeuge nicht schon genug, läuft gerade eine Beschaffung von 40 Waffenstationen für genau diese Fahrzeuge und weitere noch zu kaufende Fahrzeuge. Dass Krauss-Maffei-Wegmann, der Panzerbauer, diese fernlenkbaren Waffenstationen für das Dach von diesen Fahrzeugen bauen soll, die dann neben Sensoren und Kameras mit einem Maschinengewehr von Heckler und Koch ausgerüstet werden sollen. Auch das Maschinengewehr auf dem Dach von diesen Fahrzeugen gibt es an deutschen Flughäfen jetzt schon. Also es ist nicht völlig absurd und neu, aber es wird alles auf das von dem 70er, 80er Jahre Kalte Kriegsniveau auf das aktuelle Afghanistan und folgende Hightech-Niveau sozusagen aufgestockt. Und die größte Beschaffung, die gerade läuft, ist, dass der auf Bundesebene gibt es bundeseinheitliche Beschaffung für alle Bereitschaftspolizeien der Länder und der Bundespolizei, die vom Bund finanziert werden. Da ist gerade eine Vorabanfrage raus, also sozusagen der Vorläufer für die Ausschreibung, dass bis zu 74 geländegängige, geschützte Mehrzweckfahrzeuge und Systembetreuung, also sprich Panzerwagen, gekauft werden sollen. Genau, die sollen dann bis zu 10 Personen Platz bieten. Die sollen nach einer militärischen Schutzklasse, die sonst für Afghanistan zum Beispiel Anwendung gefunden hat, geschützt sein. Unter anderem auch gegen seitliche Ansprengungen, was auch immer das im deutschen Verkehr so zu tun hat. Die sollen in der Lage sein, eine Waffenstation aufs Dach zu bekommen, und die sollen dazu geeignet sein, Sperren zu überwinden, also sozusagen den klassischen Räumpanzer, der sonst auch auf Demos rumgefahren ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Genau, und die drei zumindest von mir ausgemachten Favoriten für diese Ausschreibung, das ist einmal Rheinmetall MAN mit dem Survivor Air, der groß durch die Medien ging, bereits in Sachsen und in Berlin rumfährt. Das ist der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann, der den Dingo 2 schon zu 1000 Stück ungefähr an die Bundeswehr verkauft hat und zwei solche Fahrzeuge auch schon für die Polizei in Afghanistan unterwegs waren. Und das ist Achleitner, ein Spezialfahrzeugbauer aus Österreich, der unter anderem die Spezialeinheiten der Polizei Hamburg und Brandenburg schon mit neuen gepanzerten Fahrzeugen versorgt hat. Eins davon von der Polizei Hamburg ist auch schon beim G20-Gipfel unterwegs gewesen. Da wird abzusehen sein, da wird es in den nächsten halben Jahren Entscheidungen geben. Und einer von diesen Panzerbauern wird sich auf jeden Fall freuen, da jetzt in den nächsten 5 Jahren die Polizei versorgen zu können. Fleißig gekauft werden gerade auch Schusswaffen. Ein Heckler und Koch-Vertreter auf dem Europäischen Polizeikongress Anfang dieses Jahres hat diese schöne Folie in den Ring geschmissen, die Kollegen von der Zillip glücklicherweise festgehalten haben. Das ist der Wirkmittelvergleich nach Heckler und Koch, wo wir rechts die Terroristen haben, in der Mitte die offensichtlich völlig unterbewaffnete Polizei und links das Militär, was sozusagen der Maßstab wäre, an dem man sich orientieren müsste, um damit die Polizei entsprechend auszurüsten. Das wirkt absurd und leider passiert es aber gerade in Teilen. Eine der größeren Ausschreibungen, die gerade läuft, ist das sogenannte Streifengewehr in Hessen. Also aktueller Trend ist, dass die Maschinenpistolen, die in den 70er Jahren zu Zeiten der RAF-Fahndung schon mal in den Streifenwagen waren, mit den neuen Amoklauf- und jetzt Antiterrorkonzepten wieder in die Streifenwagen zurückkommen. In manchen Bundesländern wird dann noch einer draufgesetzt. Hessen macht es jetzt am konsequentesten, will 1500 halbautomatische Gewehre einkaufen, um davon eins in jeden Streifenwagen zu stecken. Genau. Weitere Hersteller, die schon auf dem Markt sich platziert haben, sind CG Hennel aus Thüringen. Die haben vor allem bis jetzt Jagdwaffen hergestellt und merken aber auch, dass da im Militär-, Polizei- und Sicherheitsmarkt was zu haben ist. Die haben bereits zwischen 100 und 200 Gewehre jeweils an Hamburg und Sachsen verkauft. Die Gewehre vom SEK Sachsen waren wiederum auch bei dieser Räumung am Freitagabend im Schanzenviertel unterwegs. Sig Sauer als bekannter Waffenhersteller, noch aus Eckernförde, bald vielleicht nur noch mit Firmensitz und dann mit Fabrik vor allem in den USA, aber noch als sozusagen lokaler Waffenhersteller, wo die Polizei gerne einkauft, hat bereits jeweils um die 500 Gewehre an Schleswig-Holstein, wo sie unter anderem auch in die Streifenwagen vereinzelt kommen, und an Berlin für die Spezialeinheiten und die Bereitschaftspolizei verkauft. Auch hier gibt es Flops in der Rüstung, die sowohl in Hamburg als auch in Berlin die gekaufte Munition passt nicht. Das heißt, die Gewehre haben dann erstmal in Hamburg ein Jahr rumgelegen und mussten modifiziert werden. In Berlin trainiert gerade die Spezialeinheit auf einem Bundeswehrgelände, weil die Munition, die sie eingekauft haben, in den geschlossenen Schießständen der Polizei nicht eingesetzt werden darf wegen Krebsgefahr. Wie auch immer, die werden es leider trotzdem hinkriegen, auch wenn sich alles verzögert. Die belgische Waffenschmiede FN Herstal ist noch auf dem Markt. Die haben gerade 800 Gewehre an die Polizei Bayern verkauft, wo vor allem das USK, also sozusagen das, die Spezialtruppe der Bereitschaftspolizei in Bayern, sozusagen das Länderäquivalent zur BFE Plus der Bundespolizei, vor allem mit diesen Gewehren ausgerüstet werden soll. Und was die Verkäufe von Gewehren an die Polizei angeht, ist Heckler und Koch gerade ausnahmsweise mal im Hintertreffen tatsächlich, außer was die Spezialeinheiten angeht. Die lassen sich aber trotzdem nicht lumpen, verkaufen, haben zum Beispiel in den letzten Jahren über 100.000 Stück von ihrer neuen Dienstpistole an 6 Länderpolizeien verkauft. Die auch da gab es diverse Pannen, unter anderem in Berlin. Berlin hat mittlerweile die Pistolen das zweite Mal zurückgeschickt, weil sie erst Fehler beim Auslösen hatten und das Magazin teilweise rausgefallen ist. Und beim zweiten Mal zurückschicken jetzt sie festgestellt haben, dass sie 60 Schuss zum Einschießen brauchen, bis die Waffe richtig zielt, was bei mehreren tausend Waffen allein 700.000 Euro Munition wären, um die einzuschießen. Diese Waffen haben gesagt, das ist kein vernünftiges Produkt, sie schicken es an Heckler und Koch zurück. Nichtsdestotrotz verkaufen die fleißig weiter und werden jetzt auch mit den neuen Polizeigesetzen, wo in Baden-Württemberg und in Bayern, vermutlich bald in Sachsen und mal gucken, in welchen Bundesländern noch wieder Maschinengewehre als Polizeiwaffen auf den Tisch kommen, vermutlich auch da weiter auf den Markt kommen. Das mache ich jetzt mal kurz. Das ist nochmal ein komplett eigener Bereich, das sozusagen wie beim Infanterist der Zukunft der Bundeswehr nicht mehr die Waffe alleine zählt, sondern Zieloptiken, Waffenleuchten, Laserpointer, jede Menge Material noch in diese Waffen integriert wird. Aber mir läuft gerade schon die Zeit davon. Von diesen Zusatzpaketen schafft die Bundespolizei zum Beispiel gerade 12.000 für ihre Maschinenpistolen an. Ich versuche aber noch zu dem letzten Bereich zu kommen. Das ist die ballistische Schutzausrüstung. Der größte Hersteller aktuell auf dem Markt sagt im Rahmen einer Messe: Erschütternde Vorfälle der jüngsten Zeit zeigen, dass sich Bedrohungen durch Terrorismus und Amok längst nicht mehr auf Krisengebiete beschränken. Unumstritten gilt, es muss nun unsere Polizistinnen und Einsatzkräfte der bestmögliche, unseren Polizisten und Einsatzkräften den bestmöglichen Schutz zu bieten. Also, sie machen gleich die Analyse der Lage und wissen auch schon, was die Polizei braucht, nämlich ihre Produkte, diese ballistischen Schutzhelme. Und das Ganze wird auch umgesetzt. Das ist jetzt das Beispiel aus NRW. Die machen das ähnlich wie in Bayern sehr flächendeckend. Das heißt, es werden ballistische Schutzwesten in der Schutzklasse, wie sie sonst von den Soldaten in den Auslandseinsätzen getragen wird, wurden in den letzten Jahren 10.000 Stück gekauft. Das heißt, in jeden Streifenwagen kommen 2 von diesen ballistischen Schutzwesten rein und jeder Bereitschaftspolizist soll so eine Schutzweste kriegen. Also das heißt, eigentlich alle Polizeikräfte, die zu einem Zeitpunkt im Einsatz sind, werden mit diesem Material ausgerüstet. Also das Bild hier zeigt nicht irgendwelche Spezialkräfte, sondern das ist die Zusatzausrüstung für Streifenpolizistinnen und Polizisten in NRW. Und dazu kommt ein ballistischer Helm, eben von dieser Firma Ulbrichts, die hier eben schon auf der Folie war. Davon werden bis Ende des Jahres 5.000 Helme ausgeliefert sein, mit dem Ziel, eben auch auf diese gut 10.000 zu kommen, um eine Vollausrüstung der Polizei zu erreichen. Und damit ist NRW aber nicht allein, sondern jeweils 10 bis 12, 13 Bundesländer haben jeweils diese Helme und Schutzwesten eingekauft. Und die beiden großen Player, das sind einmal Mela Vario Systems, die sitzen in Fulda. Die machen unter anderem auch die Infanterieweste für die Bundeswehr. Die haben mittlerweile diese schweren ballistischen Schutzwesten an 10 Bundesländer verkauft. Und eben besagte Firma Ulbrichts, die bis jetzt vor allem Schutzhelme für Spezialeinheiten gemacht hat, brüstet sich mit der Polizei Baden-Württemberg, diese leichteren Helme extra für die Streifenpolizei als erstes hergestellt zu haben aus Titan und hat eben diese in verschiedenen Varianten auch schon an 10 Bundesländer verkauft. Der Witz liegt im Detail, wer findet ihn zuerst? Diese Ausrüstung ist auf jeden Fall wirkt auf den ersten Blick relativ absurd. Es ist noch völlig unklar, wie häufig sie tatsächlich in der Form zum Einsatz kommen wird. Was sich schon abzeichnet, ist, dass bei Großaktionen, wo es vor allem um Abschreckung geht, da wäre jetzt der G20-Gipfel schon ein Beispiel, oder eine antifaschistische Demonstration in Wurzen, in Sachsen, wo eben dieses Material auf die Straße kam, aber auch Aktionen in dem Stil, wie die medial riesig aufbereitete Razzia in einem Flüchtlingslager in Elwang, wo es vor allem um eine Dominanzgeste und eine Abschreckung geht, oder eine versuchte Räumung in einem Hausprojekt in der Rieger Straße in Berlin. Jetzt aktuell, wo solches Material auf die Straße kam, das wären einerseits mögliche Einsatzfelder und andererseits mit der umgestellten Polizeitaktik, dass mit der potenziellen Bedrohung einer Schusswaffe die Polizistinnen und Polizisten quasi in diesen paramilitärischen Modus wechseln sollen, wird es vermutlich auch in alltäglichen Einsätzen, wo es irgendeine Bedrohung mit einem Messer oder einer Schusswaffe gibt, und auch als Beispiel in dieser Polizeistrategie genannt, zum Beispiel in Fällen von häuslicher Gewalt, vermutlich vermehrt zu dem Einsatz dieses Materials kommen, was wie gesagt in den Streifenwagen ist und nicht irgendwo auf den Wachen abgebunkert. Die genauen Auswirkungen davon sind noch nicht klar, was aber auf jeden Fall klar ist. Die Polizei kann in einem gewissen Maßstab wieder paramilitärische Einsatzszenarien erfüllen. Der Witz an dem Bild ist, hier in den Maschinenpistolen fehlen die Magazine, das heißt, sie sind so in dem Zustand völlig unbrauchbar. Das ist auch eine gewisse Gefahr, dass diese 10-Tage-Trainings, die die Polizistinnen und Polizisten erhalten, sie nicht in die Lage versetzen, das Gerät wirklich einsetzen zu können, und es möglicherweise auch dazu führt, dass sie irgendwie völlig wild damit agieren. Ein paar letzte Worte. Das Ganze findet aber nicht nur auf der Ebene der Polizeitaktik und der Waffen und Ausrüstung statt, sondern auch das Selbstbild der Polizei wandelt sich gerade massiv, während in den 80ern die sogenannte Leitlinie für den bürgernahen Einsatz der Polizei in Nordrhein-Westfalen sozusagen der Maßstab einer verhältnismäßig liberalen Polizei war, mit der Kernaussage: Beamte haben das Wort als wesentliches taktisches Einsatzmittel zu begreifen, wird jetzt gerade umgestellt, und das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten in NRW diskutiert fleißig darüber, das Selbstbild, das Leitbild der Polizei umzuformulieren. Und in dem Vorschlag, der jetzt gerade im Februar 2018 öffentlich geworden ist, tauchen dann so Formulierungen auf wie: Polizeibeamte müssen durchsetzungsfähig und stark und damit letztlich gewaltfähig, aber nicht gewaltaffin werden. Körperliche Robustheit, Präsenz und Durchsetzungsfähigkeit wird gefordert, und letztlich ist sozusagen das Ziel, durch den Polizeibeamten auf der Straße die Stärke des Staates zu repräsentieren. Also es findet ein grundsätzlicher Mentalitätswechsel in der Polizei statt, der sich in dieser Bewaffnung und Ausrüstung ausdrückt. Und damit komme ich jetzt erstmal zum Ende.